Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 132. Nach langer Pause gibt es endlich wieder einen kleinen Überblick über die interessanteren Stories aus der Spielebranche. Ich bin gut erholt aus dem Urlaub zurück und wir hatten ja vor zwei Wochen einen Sonntagspodcast mit so einem leichten News-Charakter, oder es ist drei Wochen her. Jedenfalls gab es da als kleine Überbrückung eh schon ein paar große Stories, die ich für diese Ausgabe deswegen auch ein bisschen unter den Tisch kehre. Und ich habe dieses Mal eh ein gerüttelt Maß an Geschichten für euch. Allen voran eine Story über das plötzliche Ende einer der bekanntesten Grafikkartenmarken da draußen. Dazu gibt es noch zahlreiche andere Meldungen und eine erstaunlich üppige Release-Liste. Deshalb jetzt keine großen Worte zur Einleitung. Ich mache direkt los und wünsche euch viel Spaß bei dieser Sendung. EVGA steigt aus Grafikkartengeschäft aus. Am 16. September kam es zu einer kleinen Sensationsmeldung im Bereich der PC-Hardware. Der langjährige Nvidia Add-in-Board-Partner EVGA kündigte überraschend an, sich komplett aus dem Geschäft mit Grafikkarten zu verabschieden. Man habe zwar Prototypen entworfen, würde aber nicht mehr Nvidias Ada Lovelace-Grafikkarten-Generation herstellen, also die RTX 4000er-Reihe, die am 12. Oktober weltweit launchte. Man wolle bis Ende des Jahres noch den bestehenden Lagerbestand von RTX 3000er-Karten verkaufen, sich ein paar Reste für Garantieabwicklungen zur Seite stellen und weiterhin auch Support anbieten für Kunden der Grafikkarten und für dahin den Grafikkartenmarkt komplett den Rücken kehren. Komplett. Auch die Produktion von AMD oder Intel-Grafikkarten schließt das Unternehmen aus. EVGA will den Geschäftsbetrieb aber nicht aufgeben, will sein Geschäft auch nicht verkaufen und auch nicht um andere Produktgruppen erweitern. Das ist deshalb so erstaunlich, weil EVGA immer schon nur Nvidia-Grafikchips in seine Karten eingebaut hat, also nicht etwa wie Asus, MSI oder Gigabyte parallel auch Karten mit AMD-Chips hergestellt hat. Dazu war EVGA bislang eine der bekanntesten Marken im Grafikkartensegment. In den USA war EVGA Marktführer mit 40% aller verkauften Nvidia-Grafikkarten. Das US-Elektronikunternehmen stellt zwar auch andere Hardware wie Motherboards, Netzteile oder Peripheriegeräte her, das Grafikkartengeschäft machte jedoch fast 80% des Umsatzes von EVGA aus. Warum also dieser Schritt? In einem Meeting mit den Tech-YouTubern Steve Burke von Gamers Nexus, Jason Langevin von Jay's Two Cents sowie dem Halbleiteranalysten John Petty von John Petty Research erklärte die Unternehmensleitung die Hintergründe der Entscheidung. Konkret läge es an der immer schwierigeren Beziehung zum Grafikchip-Hersteller Nvidia, so EVGA. Der ziehe seit Jahren die Schraube immer fester an, schließlich sind Third-Party-Board-Hersteller, wie eben MSI, EVGA und viele andere, davon abhängig, welche Chips Nvidia launcht und zu welchen Preisen sie an die Boardpartner verkauft werden. Auch die Referenzdesigns für Platinen sind ein wichtiges Element dieser Beziehungen. Die Zusammenarbeit sei aber in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Den Boardpartnern würden wichtige Informationen vorenthalten, etwa die Preisgestaltung der Karten, über die sie erst während der Ankündigung, der offiziellen Ankündigung mancher neuen Modelle informiert werden. Dazu gibt es einen Deckel für den maximalen Preis, den Nvidia für Partnermodelle erlaube. Beide Faktoren erschweren es enorm, im Vorfeld eines Grafikchip-Launches eine Grafikkarte zu designen, die sich lohnt. Die Ungewissheit beim Einkaufspreis der Chips macht das wirtschaftlich riskant und der Preisdeckel verwehrt EVGA exotische Designs für Enthusiasten. Es lohnt sich schlichtweg immer weniger, Grafikkarten mit Nvidia-Chips herzustellen. Und diese Lücke in der Kommunikation zwischen Nvidia und den Boardpartnern, die ist übrigens auch am aktuellen Launch der RTX 4090, dieser High-End-Karte, sichtbar, die bei uns um die 2000 Euro kosten wird. Alle Boardpartner-Karten, alle, sind völlig übertrieben groß und mit mächtigen Kühlern ausgestattet, die völlig überdimensioniert für den Stromverbrauch dieser Karten sind. Warum geben hier die Boardpartner zu viel Geld aus? Hat Nvidia vielleicht zu spät durchgefunkt, wo letztendlich die Leistungsaufnahme der Chips liegen wird? Ein weiterer Punkt? Nvidia stellt auch eigene Grafikkarten, sogenannte Founders Editions, her und steht damit immer mehr in Konkurrenz zu den Third-Party-Partnern. Die Beziehungen zwischen EVGA und Nvidia seien jedenfalls derart strapaziert, dass das Unternehmen seine Grafikkartensparte aus Prinzip aufgebe, nicht aus finanziellen Gründen. Man wolle da nicht mehr mitmachen. Dass viele Add-in-Board-Partner ihren Frust in der Beziehung zu Nvidia haben, das ist kein Geheimnis. Über so etwas berichten Branchenbeobachter wie Gamers Nexus oder Igor's Lab immer wieder mal. Aber dass hier einer der großen GPU-Hersteller deshalb einfach alles hinwirft und das öffentlich so erklärt, das ist schon unerhört. Aber es ist halt auch die offizielle Narration eines Unternehmens. Hinzu kommen noch eine Handvoll anderer Faktoren, etwa, dass CEO Andrew Han wohl bald in den Ruhestand gehen will oder dass der Kryptoboom der letzten Jahre die Gewinne von Grafikkartenherstellern in unfassbare Höhen trieb, in Höhen, die so schnell nicht mehr erreicht werden. Denn dieser Boom ist nun seit dem sogenannten Merger der beliebten Kryptowährung Ethereum vorbei. Ethereum wird nicht mehr mit Grafikkarten gemeint, wodurch über Nacht ein riesiger Teil des weltweiten Mining-Betriebs zusammengebrochen ist, weil es eben keine wirklich ähnlich lohnenswerten Alternativen gibt. 20-30% der bisherigen Miner sind wohl umgestiegen, alle anderen haben sich aus dem Geschäft verabschiedet. Der Merge von Ethereum soll den weltweiten Energieverbrauch um etwa 0,2% gesenkt haben. Eine etwas umstrittene Zahl, aber ein schöner Indikator für die Ausmaße des Mining und des ehemaligen Bedarfs nach Grafikkarten. Dieser ganze extrem irre und völlig überhypte und aufgeblasene und hochprofitable Markt fällt nun weg. Außerdem drohen die vielen nicht mehr benötigten Mining-Karten, den Gebrauchtmarkt mit leistungsfähigen Karten zu schwemmen, und dazu kommt es, dass Wirtschaftskrise und Inflation dafür sorgen, dass der PC-Markt derzeit schwächelt wie seit Jahren nicht mehr. Leute kaufen weniger PCs. Nvidia und AMD zeigen in ihren Finanzberichten dramatische Umsatzrückgänge in genau diesem Segment. Da ist es irgendwie ganz gutes Timing, wie sich EVGA hier rechtzeitig aus dem Markt verabschiedete. Aber wie auch immer die genauen Gründe für den Ausstieg des Traditionsherstellers von Nvidia-Grafikkarten lauten, für die Hardware-Szene war das eine Sensationsnachricht und für Beobachter ein interessanter Einblick in die Beziehungen zwischen Nvidia und seinen Partnern. Denn dass sich mal jemand öffentlich derart drüber auskotzt, das ist selten und das hat Schauwert. Nvidia hat es nicht wirklich kommentiert. Nvidia-CEO Jensen Huang hat dem Unternehmen viel Glück gewünscht und sich für die tolle Kooperation bedankt. Da gab es leider keinen Shitstorm und kein Drama. EVGA will derweil weiter mit dem restlichen Produkt-Line-Up im Geschäft bleiben, hat neue Intel-Mainboards sowie eine neue Netzteilreihe im Programm und gibt sich nach außen unbekümmert. Entlassungen scheinen jedoch unvermeidlich, nachdem sie das Unternehmen von einem Kerngeschäftsbereich getrennt hat. GTA 6 Leak. Verdächtiger in Großbritannien verhaftet. Am 22. September vermeldete die Polizei der britischen Metropole London, einen 17-Jährigen in der englischen Grafschaft Oxfordshire verhaftet zu haben, der verdächtigt werde, Cyberkriminalität begangen zu haben. Wenige Tage zuvor, am 18. September, veröffentlichte ein User namens Teapot Uber Hacker 90 Videos, die über 50 Minuten Gameplay aus einer in Entwicklung befindlichen Version von GTA 6 oder eben eines GTA 5 Nachfolgers zeigten. Dieser User behauptete zudem, den Source Code, Assets, interne Versionen sowohl des neuen GTA als auch von GTA 5 in seinem Besitz zu haben und drohte ebenfalls, diese Sachen zu leaken. Es war mal wieder ein Fall von Cybererpressung, wie zuletzt etwa bei Capcom oder Ubisoft. Nähere Details zum Verdächtigen sind nicht bekannt. Am 24. September bekannte er sich vor dem Highbury Corner Jugendgericht für schuldig, gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen zu haben, jedoch nicht schuldig der Cyberkriminalität. Konkret geht es da um die missbräuchliche Nutzung von Handys in zwei Fällen. Dem Teenager wird vorgeworfen, als Teil der Hackergruppe Lapsus an einer Reihe von Cyberangriffen beteiligt gewesen zu sein, auch als er noch 16 war, etwa auf Uber oder Microsoft. Während in der offiziellen Dokumentation des Falls und auch in der Kommunikation von Gericht und Polizei kein Wort dazu fällt, gäbe es laut Beobachtern aber Hinweise aus den Reihen der britischen Polizeikräfte, dass er auch am Hack auf Rockstar Games und Take-Two beteiligt gewesen sei. Der Verdächtige sitzt derzeit in Jugendhaft und seitdem gibt es keine weiteren Entwicklungen in dieser Story bis heute. Google stellt Game-Streaming-Dienst Stadia ein. Am 29. September veröffentlichte Phil Harrison, Vice President und General Manager des Google-Dienstes Stadia, einen Blogpost, in dem er beschreibt, dass man den Game-Streaming-Dienst aufgeben werde. Zitat: Obwohl der Ansatz von Stadia, Spiele für Verbraucher zu streamen, auf einer starken technologischen Grundlage aufgebaut war, hat er bei den Nutzern nicht den Zuspruch gefunden, den wir erwartet hatten, sodass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, unseren Stadia-Streaming-Dienst einzustellen. Zitat Ende. Google wird seinen bestehenden Kunden alle Kosten für bezahlte Hardware sowie Spiele und Add-ons zurückerstatten. Bis zum 18. Januar 2023 sollen Stadia-User auch noch Zugriff auf ihre Spiele bei Stadia haben. Danach geht das Angebot endgültig vom Netz. Die zugrunde liegende Hardware- und Tech-Plattform soll aber innerhalb des Google-Konzerns weiter genutzt werden, etwa für YouTube, für den Google Play Store oder Augmented Reality-Projekte oder eben auch für Industriepartner, die Interesse an sowas haben. Man bleibe Gaming als Thema auch weiterhin verbunden und natürlich würden viele der bislang mit Stadia beauftragten Angestellten neue Aufgaben innerhalb des Konzerns finden. Viele Entwickler, die Spiele für Stadia produzierten, wurden von der Nachricht kalt überrascht. Wie sich herausstellt, wurden auch die Angestellten des Projekts erst 3 Stunden vor der Veröffentlichung dieser Entscheidung eingeweiht. Twitch verbietet manche Glücksspielstreams. Am 21. September erklärte Twitch mittels eines dieser Bilder mit Text auf Twitter, dass man die Nutzungsbedingungen des Streaming-Service bezüglich Glücksspiel ändern werde. Ab dem 18. Oktober würde das Streamen von unlizenzierten Glücksspiel-Websites, die Roulette, Slotmaschinen oder Würfelspiele anbieten, verboten. Weiterhin erlaubt sei das Streaming von Websites, die sich auf Sportwetten, Fantasy-Sport oder Poker konzentrieren. Diese Entscheidung folgt einer langen Phase der Untätigkeit, während der es zunehmend Glücksspiel-Streams auf Twitch zu sehen gab, die offensichtlich ein verzerrtes Bild von Online-Glücksspiel zeichneten und offensichtlich als Werbung oder als Funnel, als Kundenakquise für diverse Online-Glücksspielbuden dienten. Zwar verbot Twitch solchen Streamern das Verlinken der Seiten oder das Anbieten von Referral-Codes, doch manche Akteure umgingen diese Regeln. Kleine Anekdote, ich habe vor einigen Monaten mal selbst etwa eine Stunde lang solche Slot-Machine-Streams geschaut und recherchiert, ganz fasziniert und wohlig schaudernd. Es war das unseriöseste, das offensichtlich unehrlichste und manipulativste, was ich seit langem auf dieser Plattform gesehen habe. Twitch bereinigt sich hiermit also um einen Schandfleck. Amazon Streaming-Dienst hat aber noch so einige andere Baustellen. Twitch will Bonuszahlungen für große Streamer eindampfen. Am 21. September kündigte Twitch-Präsident Dan Clancy in einem Blogpost eine umfassende Reform der Auszahlungsstrukturen des Streaming-Dienstes an, wodurch ein besonders lukrativer Abo-Umsatzanteil für besonders große Streamer langfristig wegfällt. Streamer veröffentlichen über die Plattform Twitch, Game, Hobby oder Real-World-Livestreams und verdienen da mittels eines Abosystems für User, mittels Bits-Spenden und eingeblendeter Werbung Geld. Es gibt auch andere Einkommensquellen für Streamer, aber diese drei, die werden von Twitch selbst abgewickelt und unterliegen dem aktuellen Regelwerk des Dienstes. Und Clancy beschrieb nun, dass die Abo-Umsätze zukünftig 50-50 zwischen Twitch und den Streamern aufgeteilt werden. Das sei der Deal, den 90% der Creator bei Twitch ohnehin erhalten, aber er gibt auch zu, dass es bislang auch Premium-Deals mit großen Streamern gegeben habe, über die man nicht öffentlich gesprochen habe. Die hätten 70% der Abo-Umsätze bekommen, Twitch nur 30. Diese Partner seien unverzichtbar für das Wachstum des Service gewesen und die Existenz solcher Premium-Deals ein offenes Geheimnis. Ab dem 1. Juni 2023 werden diese Deals aber neuen Streamern nicht mehr angeboten. Es gibt nur noch die 50-50-Aufteilung. Als Zeichen des guten Willens sollen bisherige Streamer mit Premium-Auszahlungsmodell weiterhin die 70-30-Auszahlung erhalten, allerdings nur bis zu einer Grenze von 100.000 US-Dollar. Danach gilt auch für sie 50-50. Clancy verweist darauf, dass man den Anteil für die Anzeige von Werbeclips zuletzt auf 55% erhöht habe und nennt das eine tolle Möglichkeit, mit der große Streamer den meisten oder gar all ihren Umsatz machen können. Er geht dann weiter auf die Reformation des Auszahlungsmodells ein, weist etwa darauf hin, dass Twitch zukünftig bereits die Mindestschwelle für eine Auszahlung von 100 auf 50 US-Dollar senkt. Er verweist auch auf all die Gamification-Mechaniken von Twitch, die ihm zufolge in den letzten 5 Jahren pro Jahr für 27% mehr Streamer-Umsatz pro Zuschauerstunde sorgten. Die Geschenksubs, der Hype-Train, die Prime-Subs, alles Mechaniken, um den Umsatz zu erhöhen. Lasst euch da so nicht in die Irre führen, dass all die spaßigen Updates bei Twitch irgendwas anderem dienen. Bereits im April berichtete Bloomberg über Bemühungen bei Twitch, den Profit der Plattform zu maximieren und mehr auf Werbung als Umsatzquelle zu setzen. Wie zu erwarten, sind die betroffenen Streamer nicht amüsiert. Project Cars 1 und 2 aus Lizenzgründen delistet. Am 21. September wurde die Rennsimulation Project Cars 2 aus den Digitalstores diverser Plattformen entfernt. Am 3. Oktober folgte auch Project Cars 1. Die Spiele bleiben für ihre bisherigen Besitzer vollständig spielbar und auch wieder herunterladbar und funktionstüchtig inklusive des Mehrspielermodus. Doch neu gekauft werden kann ab jetzt nur noch Project Cars 3. Grund dafür ist das Auslaufen von Lizenzen für Strecken und Fahrzeuge, so der Entwickler Slightly Mad Studios. Diese Abschaltung oder das sogenannte Delisting dieser Spiele, das kommt jetzt nicht als Überraschung. Bereits im August wies das Entwicklerstudio darauf hin und es bedeutet auch nicht, dass man die zwei älteren Serienteile nun gar nicht mehr kaufen kann. Es existieren auch noch Disc-Versionen der Spiele, die ebenfalls weiterhin funktionieren werden und etwa auf dem Gebrauchtmarkt zu finden sind. Nette Geste, kurz vor der Löschung von Project Cars 2 ging es im Xbox Store nochmal dramatisch rabattiert in den Räumungsverkauf. So ist diese Story am Ende kein großes Drama, sondern eher Business as usual. Es kommt weitaus öfter vor, als ich hier im Magazin berichte oder als ihr vielleicht denkt, dass Spiele von Digitalplattformen verschwinden. Mal sind es große, mal kleine, mal recht neue, mal sehr alte. Manche tauchen wieder auf in neuen Versionen, unter neuen Markeneigentümern, manche kehren nie wieder. Ich trauere etwa immer noch dem famosen Driver San Francisco hinterher, das ab 2016 in keinem Digitalstore mehr zu kaufen war und das ich als Hammergut in Erinnerung habe. Die Meldung zu Project Cars ist also eine kleine Erinnerung daran, dass so etwas passieren kann. Spiele können aus den Digitalstores verschwinden. Nicht umsonst gibt es eine kleine, gestresste und nervöse Gruppe von Spielearchivaren, die genau aus diesen Gründen ihr Hobby sehr ernst nehmen. Es ist nötig, denn auf Steam oder den PSN Store und Co. ist eben nicht Verlass. Immer wenn ein Spiel Lizenzen hat, ob es Automodelle, echte Markennamen, Schauspieler und ihre Stimmen und ihr Aussehen oder bekannte Popsongs sind, immer dann droht, dass diese Lizenzen vom Entwickler oder Publisher nur für einen begrenzten Zeitraum erworben wurden. Und dann droht halt das plötzliche Verschwinden des Spiels oder halt der klammheimliche Patch oder Re-Release mit einem beschnittenen Soundtrack oder sowas in der Art. Aber das passiert eh nur dann, wenn das Spiel ein Dauerbrenner ist, siehe GTA. Oh, und falls es da draußen jemanden mit einer physischen Kopie von Driver San Francisco für PC gibt, gerne mal bei mir melden. Take-Two beendet Spieleprojekt mit People Can Fly. Am 23. September veröffentlichte das polnische Entwicklerstudio People Can Fly, bekannt durch Painkiller, Bulletstorm oder Outriders, dass man von Take-Two einen Brief erhalten habe, der die Absicht ausdrückt, die Kooperation bei der Entwicklung eines neuen Action-Adventures namens Codename Dagger einzustellen. Dieses Projekt sei seit 2 Jahren unter Federführung von People Can Fly's New Yorker Team in Arbeit und wurde bislang von Take-Two als Publisher finanziert. Nun besteht den Entwicklern zufolge noch Klärungsbedarf, inwiefern bereits gezahlte Mittel für die Entwicklung des Spiels zurückgezahlt werden sollen und inwiefern das Spiel nun weiterentwickelt und veröffentlicht werden soll. Ob es also im Eigenverlag oder mit einem anderen Publishing-Partner erscheint. Take-Two habe die Option, die Markenrechte an dem bislang unangekündigten Spiel zu erwerben, scheint aber davon keinen Gebrauch machen zu wollen. Daher behält People Can Fly die Rechte am Spiel und ist nun also alleiniger Inhaber der Marke und entschlossen, das Projekt zu Ende zu führen. So die Meldung des Studios. Sebastian Wojciechowski, CEO des Studios, erklärt hierzu, Zitat: Ich gehe davon aus, dass wir uns auf partnerschaftlicher Basis trennen werden und ich sehe keinen Grund, warum wir nicht in Zukunft bei einem anderen Projekt wieder mit Take-Two Interactive zusammenarbeiten sollten. Wir glauben sehr an das Potenzial von Project Dagger und wollen im Rahmen unseres Self-Publishing-Bemühungen weiter daran arbeiten. Das Spiel befindet sich noch in der Vorproduktion. Unser Team konzentriert sich derzeit auf die Verfeinerung der Kampf- und Gameplay-Systeme und die Umstellung von Unreal Engine 4 auf Version 5. Ich bin mir bewusst, dass diese Entscheidung neue Investitionen von uns erfordert, aber das ist Teil unserer Strategie. Natürlich schließen wir eine Zusammenarbeit mit einem neuen Verlag nicht aus, wenn sie für uns geschäftlich attraktiv ist. Zitat Ende. Na da schau her, da platzte ein Deal, über den wir gar nichts wussten und der Entwickler plaudert alles aus. Ebenfalls kein großes Drama, sondern wieder ein ganz normaler Teil des Videospielgeschäfts, aber eben auch einer, den man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Bis wir das nächste Mal von Project Dagger hören, da dürfte nun erstmal sehr viel Zeit ins Land gehen. Bandai Namco Europe kauft Limbic Entertainment. Am 6. Oktober erhöhte Bandai Namco Europe, ein in Lyon anlässiger Ableger des japanischen Publishers Bandai Namco, seine Minderheitenbeteiligung beim deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment auf eine Mehrheitsbeteiligung. Kurzum, das Studio wechselt damit den Besitzer. Bekannt ist Limbic für einige der späteren Might & Magic Heroes Spiele sowie das Aufbauspiel Tropico 6. Derzeit arbeitet es am Vergnügungspark-Aufbauspiel Park Beyond. Bereits Ende 2020 hat Bandai Namco eine Minderheitsbeteiligung an Limbic erworben und das Studio mit der Entwicklung 2 neuer Titel beauftragt. Das Studio beschäftigt derzeit etwa 90 Mitarbeiter und ist im hessischen Langen beheimatet. Habe ich da gerade ein bisschen hessisch gesprochen? Der neue Deal scheint ein Indikator dafür zu sein, dass die bisherigen Beziehungen zu Bandai Namco für Limbic zufriedenstellend waren. Und in einer Pressemitteilung gibt sich Bandai Namco sehr optimistisch und sieht sich gerüstet, Limbic zur Referenz für Strategie- und Simulationsspiele zu machen. Details zum Kaufpreis für den Mehrheitsanteil sind noch nicht bekannt. Ich entschuldige mich zutiefst bei unseren hessischen Hörern, aber der Schalk, er hat mich geritten. Behördenbericht zeigt Sonys extrem kritische Sicht auf Activision Deal. Wie schon mehrmals hier im Magazin berichtet, ist der PlayStation-Hersteller Sony einer der großen Kritiker der Akquise des Activision Blizzard King-Konzerns durch Microsoft. Diesen Deal kritisiert Sony Interactive Entertainment vor Kartellaufsichtsbehörden weltweit, immer wieder mit dem Fokus auf die Marke Call of Duty, die für PlayStation von enormer Bedeutung sei und deren Zukunft auf PlayStation langfristig ungeklärt ist. Am 12. Oktober fanden User bei Twitter ein paar konkrete Forderungen oder Argumente, die Sony bezüglich dieser Akquise hat, Und zu lesen sind sie in einem Bericht der britischen Aufsichtsbehörde Competition and Market Authority, weiterhin CMA genannt, vom 1. September, in dem jene Behörde eine tiefergehende Prüfung dieses Deals empfahl. Ich berichtete bereits darüber, hatte damals aber noch keine Kopie dieses Berichts vorliegen. Und dort findet sich auf Seite 41 eine Betrachtung der Bedeutung von Call of Duty, der Rolle von Sony und Sonys Einwände gegen ein Call of Duty in den Händen von Microsoft. Und das ist allesamt hochspannendes Zeug. Ich lese mal ein bisschen was daraus vor. Bedenkt, dass ich jetzt sozusagen beschrieben aus der Perspektive einer britischen Regulierungsbehörde. Zitat. Was die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens zur Abschottung von Sony anbelangt, so hat die CMA in Übereinstimmung mit den oben genannten internen Dokumenten von Activision Blizzard King Beweise dafür erhalten, dass Call of Duty ein höheres Maß an Nutzerbindung und Einkünften für PlayStation aufweist, als die Parteien schätzten. Sony Interactive Entertainment gab an, dass Call of Duty den höchsten Bekanntheitsgrad und die meisten Benutzer von allen Drittanbieter-Franchises habe. Darüber hinaus spielt Call of Duty eine wichtige Rolle bei der Gewinnung hochwertiger Spieler für die Plattform. Diese Call of Duty-Spieler geben eine erhebliche Menge Geld für andere PlayStation-Spiele und Hardware aus, was die Auswirkungen von Call of Duty auf die Einnahmen der Plattform erheblich steigert. Die CMA stellt fest, dass die Netzwerkeffekte bei Spielen bedeuten, dass Spieler auf einer Plattform Inhalte für diese Plattform anziehen und wenn eine ausreichende Anzahl von High-End-Spielern die PlayStation verlässt, könnte sich dies auf die Höhe von Investitionen auswirken, die unabhängige Publisher für die Entwicklung oder Anpassung von Spielen für die PlayStation aufwenden. Wie bereits erwähnt, erklärten Dritte gegenüber der CMA, dass es derzeit nur sehr wenige Spieleserien gibt, die mit dem Erfolg von Call of Duty mithalten können. Die Stellungnahmen Dritter bezogen sich auch auf die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, Strategien der teilweisen Marktabschottung zu verfolgen. Sony teilte der CMA mit, dass das fusionierte Unternehmen selbst dann, wenn Call of Duty-Spiele nach dem Zusammenschluss weiterhin auf der PlayStation erhältlich wären, in der Lage wäre, eine teilweise Marktabschottung vorzunehmen, indem es die Unterschiede zwischen den auf der Xbox und der PlayStation erhältlichen Versionen von Call of Duty verstärkt. Nach Ansicht von Sony Interactive Entertainment können die Spieler erwarten, dass Call of Duty auf der Xbox zusätzliche Inhalte und eine verbesserte Interoperabilität mit der Konsolenhardware enthält, zusätzlich zu den Vorteilen, die sie aus der Mitgliedschaft im Game Pass ergeben. Nach Ansicht von Sony Interactive Entertainment dürften diese Faktoren die Wahl der Spieler für ihre Konsole beeinflussen. Zitat Ende. Tja, wie man es dreht und wendet, Sony scheint die Idee, dass Call of Duty zusammen mit dem Activision Blizzard Konzern an Microsoft geht, zu verachten und scheint auch keinerlei Kompromissbereitschaft zu zeigen. Selbst eine mögliche Zukunft, in der Call of Duty weiterhin als Multiplattform-Titel erscheint, wird von Sony als Niederlage, als Wettbewerbsnachteil dargestellt. Wir dürfen also gespannt sein, wie es weitergeht und inwiefern die Call of Duty-Reihe wirklich das Zünglein an der Waage für diesen Deal sein wird. So wie sich das Sony aktuell gerade querstellt und das Ganze formuliert, bin ich gespannt, ob konkret diese Spielemarke in einer eventuellen Fusionszukunft von Activision Blizzard und Microsoft vielleicht eine Sonderrolle einnehmen wird, vielleicht in irgendeiner Form ausgegliedert oder wirklich auf so eine Art neutrale Schweiz-Position genagelt wird, vielleicht dann doch nicht Teil des Game Pass wird. Oder machen sie es dann nicht? Oder machen sie es trotzdem? Ich bin so gespannt und bin mir sicher, es wird noch interessante Headlines in den nächsten Monaten geben. Der Deal soll ja eh erst Mitte nächsten Jahres durch sein. Kommen wir nun zum traditionellen Abschluss des The Pod Magazins, zum Rausschmeißer, zum Abspannen. Kommen wir zur Verlesung einiger Release-Termine für allerlei PC- und Konsolenspiele, die während der kommenden 14 Tage erscheinen, also bis 28.10. Und wie immer gilt, alle Angaben sind ohne Gewähr und hui, heute bin ich besser nicht allzu ausführlich, denn so langsam zieht die Release-Dichte wieder an. Los geht's am 18. Oktober mit A Plague Tale Requiem, dem Sequel zum ordentlichen Stealth-Action-Adventure des französischen Indie-Entwicklers Esopo Studio von 2019. Das war das mit dem Mittelalter-Szenario der Rattenplage und der jungen Amicia als Spielheldin, die mit ihrem kleinen Bruder vor der Inquisition flieht. Im zweiten Teil geht es nun ab in den Süden in ein Mittelmeer-Szenario und auch dort gibt es wieder eine übernatürliche Rattenplage, Schleichpassagen, Kampf und Rätsel. Die Entwickler bleiben also ihrer Erfolgsformel treu. Erscheint für PC, PS5, Xbox Series und Switch, da aber natürlich nur als Cloud-Version. Wird übrigens auch im Game Pass-Abo enthalten sein. Am gleichen Tag erscheint dann auch noch Marvel Snap, ein Sammelkarten-Duellspiel à la Hearthstone oder Magic the Gathering, nur eben mit Marvel-Charakteren. Naja, kommt für PC und Mobile und ist natürlich Free-to-Play. Am 19. Oktober dann erscheint die PC-Version der Uncharted Legacy of Thieves Collection. Das sind das sehr gute Action-Adventure Uncharted 4 sowie dessen gutes Standalone-Add-on The Lost Legacy. Vormals gab es diese Spiele nur auf PlayStation, doch Sony öffnet nun ja langsam seinen Tresor und entlässt so manches bisheriges Exklusivspiel auf den PC. Eine schöne Entwicklung. Am 20. Oktober dann ein Switch-Exklusivspiel Mario & Rabbids Sparks of Hope von Ubisoft erscheint. Das Rundentaktik-Abenteuer ist erstaunlich, naja, kämpferisch für ein Mario-Spiel. Schließlich ballern hier allerlei bekannte Mario-Helden zusammen mit den Ubisoft Rabbids in taktischen Kämpfen auf verfluchte Bösewichte. Ist immer noch kinderfreundlich, keine Sorge. Aber Mario mit einer Art Knarre in der Hand? Ist schon krass. Neu im Vergleich zum Vorgänger Kingdom Battle ist der Verzicht auf das XCOM-typische Grid-System während der Kämpfe. Das Spiel soll auch weniger linear sein. Am 21. Oktober haben wir dann einen Fall von »Na, dann machen wir es halt selbst«. Denn ursprünglich produzierte das mittlerweile implodierte und nur noch als Markenname existierende Adventure-Studio Telltale Games im Jahr 2014 5 hochgelobte Episoden von Tales of the Borderlands. Und nun kümmert sich Gearbox selbst um den Nachfolger. Der Entwickler hinter dem Haupt-Borderlands, dem Looter-Shooter, macht nun also auch das neue Adventure, New Tales from the Borderlands. Das ist wieder ein storygetriebenes Adventure mit viel frotzeligem Humor und Quicktime-Events, angesiedelt ein Jahr nach den Ereignissen von Borderlands 3 und kommt für alle Plattformen. Nur für PC, PS5 und Xbox Series kommt hingegen am 21. auch Gotham Knights raus, ein Open-World-Spiel aus dem Hause Warner Brothers von dem hauseigenen Montreal-Studio. Spielerisch ist es hart auf den Spuren von Rocksteadys Arkham-Reihe unterwegs. Ich spiele zwar nicht Batman, der ist in der Story des Spiels tot und ihr schlüpft in die Haut von Nightwing, Batgirl, Robin oder Red Hood, um den Tod aufzuklären und sein Vermächtnis zu erfüllen, doch spielerisch gibt es halt wieder vor allen Dingen Prügeleien mit Fokus auf Ausweichmoves, wodurch Spezialangriffe möglich werden. Dazu gibt es noch simple Rätsel unter Einbeziehung der klassischen Detektivsicht und eine düstere, offene Spielwelt, die ihr stets nur in der Nacht erkundet. Größte Neuerungen im Vergleich zum Vorbild sind wohl mehr Rollenspielsysteme sowie ein Zweispieler-Koop-Modus. Und dann wäre am 21. Oktober auch noch Persona 5 Royal, eine Art Game of the Year oder Gold-Edition des JRPG-Hits, vergleichbar mit ja, all den anderen Spezialversionen der Vorgänger, Persona 4 Golden und so weiter. Das Original ist 2016 rausgekommen, jetzt in der Royal-Version gibt es neue Charaktere, neue Missionen, neue Features, neue Cutscenes, neue Items und 2 neue Enden für die Story und so viel mehr. Die Liste könnt ihr im Online nachrecherchieren, gibt's einfach bei Google ein, sie ist recht lang. Das Ding erscheint für alle Plattformen und auch als Teil des Game Pass. Am 25. Oktober erscheint ein Spiel, auf das seine Fans schon seit vielen Jahren warten. Ich empfand das damals als eine Art Running Gag, aber im Frühjahr 2020 ging es in den Early Access und ab dann waren die Fans eh beschäftigt. Na, hat jemand eine Idee? Bald jedenfalls wird es dann auch wirklich offiziell erscheinen. Die eigenwillige Mittelalter-Rollenspiel-Sandbox Mount & Blade 2 Bannerlord. Spielerisch ist das Ding recht einzigartig. Ihr könnt eine beliebige Person in einer großen, dynamischen und von allerlei Systemen durchzogenen Mittelalterwelt spielen. Das ist hier und da etwas sperrig, aber auch eins dieser legendären Spiele, die aus dem Gameplay heraus immer wieder neue Geschichten erzählen können. Es kommt für PC, Xbox und PlayStation. Und am 25. Oktober kommt eine weitere Sandbox raus, allerdings eine für Hardcore-Strategen. Victoria 3 simuliert die Entwicklung der Weltgeschichte von 1836 bis 1936 und erlaubt euch die Geschicke eines der über 100 im Spiel enthaltenen Länder zu bestimmen. Der Fokus liegt hier auf Politik, Diplomatie und demografischen Wandel. Während das Paradox-Spiel Hearts of Iron, also eher Strategen anspricht, dürften hier die Wirtschaftswissenschaftler unter euch glücklich werden. Denke ich, also vermute ich. Ein Buch mit 7 Siegeln für mich, diese Paradox-Strategie-Sandboxen, kommt für PC. Am 27. erscheint mit Signalis ein Indie-Spiel, das durch seine Demo bereits vor Release viel Lob und Achtung sammeln konnte. Signalis verkleidet sich mit seinem niedrig aufgelösten, polygonreduzierten Look ein wenig wie ein PS1-Spiel und serviert uns Oldschool-Survival-Horror à la Resident Evil mit statischer Kamera, begrenzten Ressourcen und einem super stylischen Science-Fiction-Szenario. Das wirkt auch aus der Ferne richtig, richtig cool, erscheint für alle Plattformen und auch als Teil des Game Pass, der in diesem Monat aber wirklich Gas gibt. Am 28. Oktober dann noch 3 Releases. Einmal Call of Duty Modern Warfare 2, das neue Call of Duty, modernes Setting, Singleplayer-Kampagne, umfangreicher Mehrspieler-Modus, Battle Royale im Warzone-Modus, der allerdings auch als Free-to-Play-Titel allein spielbar bleibt. Also, was man halt so erwartet von einem Call of Duty. Es kommt für PC, Xbox und PlayStation. Dann kommt am 28. Oktober auch noch neues Zeug für Resident Evil Village, und zwar die Winters Expansion. Der DLC enthält einen Third-Person-Modus, eine neue Story mit Rose als Hauptcharakter und neue Inhalte für den Mercenaries-Modus. Dann wird es auch eine Gold-Edition von Resident Evil Village geben für PC, PlayStation, Xbox und Switch, da als Cloud-Version. Da sind das Hauptspiel, der Winters Expansion DLC sowie das Trauma Pack DLC Paket enthalten, das allerlei Kosmetik-Items, Filter und jede Menge Kleinkram enthält, etwa auch einen neuen Schwierigkeitsgrad. Dazu launcht dann am 28. auch noch der kostenlos in Resident Evil Village enthaltene Mehrspielermodus Resident Evil Reverse. Na, hoffentlich habt ihr den beigelegten Downloadcode gut aufbewahrt, aber ich denke, zur Not verpasst ihr hier auch nichts. Traditionell sind die Mehrspielerexperimente Capcoms in dieser Serie mäßig. Bestenfalls mäßig. Letzter Release am 28. Oktober und letzte Nennung hier in dieser Folge: Bayonetta 3, exklusiv für Nintendo Switch. Platinum Games Actionspiel geht in die dritte Runde und wieder steuert ihr die titelgebende Hexe durch allerlei restlos übertriebene Spektakelkämpfe gegen krass überdesignte Gegner und alles ist total überdreht und Bullshit und herrlich schräg. Dafür liebe ich diese Reihe. Allein, dass Bayonetta High Heels trägt, die wie Revolver ballern können, ist spitze. Und das ist wirklich nur der Anfang dieser absolut bescheuerten Ideen. In Bayonetta 3 gibt es eine neue Geschichte, ein paar neue Kampffeatures, vor allem aber halt mehr Bayonetta. Und Zeit wird's. Teil 2 ist mittlerweile 8 Jahre her. Und das war's mit den Releases und das bringt uns nun zum Ende dieser Folge. Das war das The Port Magazin Nummer 132. Wie cool, dass ihr reingehört habt und cooler noch, dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Das ehrt euch und dafür bedanke ich mich. Dankeschön. Habt mir nur noch ein paar schöne Herbsttage, stürzt euch in all die neuen Releases oder eben in guten alten Kram und seid gespannt, was wir in den kommenden Tagen und Wochen noch so für Gesprächsthemen auftun. Da wird es sicher ein paar spannende Sendungen geben. Das Magazin wird nun erstmal wieder den üblichen Rhythmus einhalten, also in 2 Wochen wieder für euch auf Sendung sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin.